Ja, also guck mal. Mach mal so. Bitte schweigen Sie, gehen Sie. Guten Abend, begrüße Sie zur letzten RIG-Vorlesungsbeitragsversion von den Winterferien, vom Semesterabschluss vor Weihnachten. Heute ist mir eine besondere Freude, jemanden begrüßen zu dürfen, den Sie alle kennen. Leider müssen wir heute, den Sie alle kennen, so gut, den Sie alle kennen, Marius Mühle. Sie alle kennen, Maria Mühle. Bevor ich Sie vorstelle, ganz kurz, Sie müssen ohne Mikrofon sprechen, deshalb wäre es gut, wenn Sie konzentriert zuhören würden, weil es auch anstrengend ist, am Ende des Tages doch mal in die Menge zu schrapeln. Das muss man gleich leider ohne Mikrofon machen. Es ist mir wirklich eine super Freude, dass heute Maria Mühle spricht, im Rahmen der Ringvorlesung für Medienphilosophie. Sie kennt Maria Mühle, sie ist Mitarbeiterin, Kollegin von uns allen, geliebte Kollegin, geliebte Mitarbeiterin an der Fakultät Medienkultur. Ich muss auch direkt etwas vorab schicken. Wir haben nämlich eine wunderbare Nachricht schon gleich mitzuteilen, die allerdings auch eine traurige ein bisschen immer ist, weil im Wissenschaftsbetrieb ist es eben so, dass die Fluktuation der Karrieren extrem dynamisch sind und das führt mit, dass dann man gerade jemanden kennengelernt hat oder einen Kollegen, eine Kollegin gewonnen hat, die man ins Herz geschlossen hat, man doch schnell auch wieder Abschied nehmen muss. Und in diesem Fall ist das so. Maria Mühle wurde es leider verlassen ab diesem Semester. Nach diesem Semester wird sie nicht mehr bei uns sein, als Mitarbeiterin nicht mehr, weil sie, das ist das Tolle daran, weil sie nicht Professorin wird, an der Merz-Akademie in Stuttgart. Dafür bitte ich Sie um einen Applaus. Freude, es ist toll, 35-jährig, direkt an einem vorbeigeraucht, das ist nicht so oft der Fall. Es ist wirklich ein bisschen stolz darauf, es ist einfach toll, tolle Leistung, dass sie das geschafft hat. Und wir warten darauf und hoffen darauf, dass wir mit dir dann in neuer Position, in neuer Ausstattung weiterhin zusammenarbeiten dürfen. Das wäre jedenfalls unser Wunsch. In diesem Sinne fällt mir ganz kurz was zu Maria Mühles Hintergrund. Maria Mühle hat studiert Philosophie und spanische Philologie, und zwar an den Universitäten in Madrid und in Paris. Also ist schon von vornherein bi-national aufgestellt und der Pariser Bezug ist auch kein ganz kontingenter, der zieht sich ein bisschen lassen durch ihr Denken hindurch. Maria Mühle ist eine der ersten eigentlich, die einen Kultautor, muss man mittlerweile sagen, übersetzt und eingeführt hat im deutschen intellektuellen Sprachraum, nämlich Jacques Rancière. Sie hat sehr früh seine Werke übersetzt, entdeckt und auch eingeführt mit fantastischen Einführungen, die ich Ihnen nur ans Herz legen kann, weil das wirklich verständliche Einführungen sind und wirklich leseanleitende Einführungen. Sie hat auch über Jacques Rancière, nicht nur Jacques Rancière übersetzt und genauso auch Georges Camoens, sondern auch über Georges Camoens und Rancière gearbeitet. Ihre Schwerpunkte liegen in der politischen Theorie und Ästhetik und in der Verschränkung von beiden miteinander. Der Begriff des Lebens spielt eine große Rolle, was vielleicht heute Abend auch wieder vorkommen wird. Biopolitik ist ein weiteres Feld, was sie systematisch beackert und wo sie sich ihren Namen gemacht hat. Einer der Gründe, warum sie eben so früh jetzt auch abrauscht in die Welt der Professorenschaft. Vielleicht lasse ich Sie mich einfach nur einige, also sie hat zahlreiche Aufsätze geschrieben zur Biopolitik, zum ästhetischen Realismus und zum Vitalismus, auch zum Lebensbegriff. Und ich nenne es einfach nur die Monographie und Herausgaben, weil das dann die so systematischen Entwürfe sind, die das nochmal zusammenfassen, darstellen. Sie hat erstmal promoviert über Jacques Rancière,
Foucault und Canguilhem.
Ach ja, Entschuldigung. Gut, aber dann fangen wir an mit 2006. Er hat sie rausgegeben, eben Jacques Rancière, die Aufteilung des Sinnlichen, die Kunst und ihre Paradoxien. Das ist eben einer jener Texte, die ich Ihnen wirklich ins Herz legen möchte. Dann hat sie im Transkript Verlag 2008, das ist dann die veröffentlichte Version der Doktorarbeit, eine Genealogie der Biopolitik vorgelegt, der Lebensbegriff bei Foucault und Canguilhem. Dann hat sie zusammen mit Katrin Thiele herausgegeben im August Verlag, da bereite ich auch noch was dazu, Biopolitische Konstellationen. Und mit Friedrich Balke zusammen und Antonia von Schönling die Wiederkehr der Dinge im Berlin Katmos Verlag herausgegeben. Vielleicht mal ganz kurz, wie gesagt, zur biografischen Entwicklung, die recht flott lief, also nach dem Studium in Madrid und Paris. Von Philosophie und Spanische Philologie hat sie, war sie Doktorandin am Graduiertenkolleg Repräsentation, Rhetorik, Wissen an der Europa-Universität Valdiadrina, Frankfurt an der Oder, 2004 bis 2006. Danach war sie assoziiert im Graduiertenkolleg Lebensform und Lebenswissen der Universität Potsdam und der Europa-Universität Valdiadrina, Frankfurt an der Oder. Dann hat sie 2007 ihre besagte Promotion vorgelegt ebenfalls an der Universität Frankfurt an der Oder. Und seit 2008 ist sie Gründungsmitglied und Programmverantwortliche des August Verlags. Und sie ist eine von den wenigen Journalistinnen, die sich heutzutage noch trauen, einen Verlag zu gründen. Und der läuft auch toll und hat ein tolles Programm. Ich kann Ihnen auch da nur empfehlen, den August Verlag erstens sie anzugucken und zweitens ganz viel zu bestellen. Ansonsten ist sie seit 2008 wissenschaftliche Mitarbeiterin an unserer Fakultät und bei Friedrich Balke an dem Lehrstuhl für Geschichte und Theorie künstlicher Welten, wie Sie wissen, weil die meisten von Ihnen haben von Maria Mohle Kenntnis nehmen dürfen als Lehrende. Im Wintersemester 2010 und 2012 war sie Vertretung für die Juniorprofessur von Erich Hörl an der Medienwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bochum. Und jetzt eben hart, zart, rapp, schnapp, ist sie schon weggeschnappt, auf den Weg nach Stuttgart. Liebe Maria, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Der Titel ist vielversprechend zum Reenactment, zur Philosophie des Reenactments. History will repeat itself. Bin total gespannt, was kommt.
Ganz herzlichen Dank für diese aufregende Vorstellung. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei den Organisatorinnen und Organisatoren der Ring-Vorlesung, bei Christiane Fuchs, Lorenz Engel und Frank Hartmann, dass ich hier vortragen darf. Ich freue mich sehr, es ist natürlich auch sehr aufregend, hier inhäusig, wie Andreas Ziemann das gestern so schön formuliert hat, einen Vortrag halten zu dürfen. Und ich möchte Ihnen also im Folgenden unter dem Titel History Will Repeat Itself zur Philosophie des Reenactments einige Überlegungen vorstellen. Ich werde relativ lange sprechen, wie das ja so vorgesehen ist. Ich werde Ihnen aber auch ab und zu ein paar Bilder zeigen. Gut, also diese Überlegungen zu einer Philosophie des Reenactments, die, wie ich hoffe, die ich Ihnen vorstellen will und die, wie ich hoffe, einen spezifischen Beitrag darstellen zu der Frage nach dem Körper des Denkens, sowie die Konzeption der Ringvorlesung und die bereits stattgefundenen Vorträge sie behandelt haben. Ich möchte jedoch gleich vorausschicken, dass ich Ihnen keine Antwort liefern werde auf die Frage, was Medienphilosophie ist. Wir haben ja auch hier schon verschiedene brillante Antworten im Laufe der Ringvorlesung gehört. In den folgenden 45 Minuten, wenn ich zu leise rede, müssen Sie mir das sagen. Hören Sie mich da hinten? In den folgenden 45 Minuten werde ich Ihnen daher vielmehr eine medienphilosophische Fallstudie vorstellen. Und zwar möchte ich anfangen, indem ich Ihnen kurz einige Zentrale zur Diskussion um die Formen des Reenactments darlege, die sich im Spannungsverhältnis zwischen Historiografie und bildender oder darstellender Kunst herausbilden. In einem zweiten und etwas längeren Schritt oder Teil werde ich Ihnen dann die Philosophie des Reenactments, so wie sie von dem britischen Philosophen Robin George Collingwood erarbeitet wird, vorstellen. Und dieser besagte Collingwood ist nicht so wahnsinnig berühmt. Er hat von 1889 bis 1943 gelebt. Einigen hier ist er aber, wie ich weiß, ein Begriff. Daran anschließend und abschließend will ich dann untersuchen, wie die von Collingwood vorgenommene Herauslösung des Reenactments aus einer epistemologischen Fragestellung und seine Hervorhebung der an eine ontologische These gebundenen Funktion der historischen Einbildungskraft ihrerseits aus dieser ontologischen Dimension herausgelöst werden und auf eine ästhetisch-politische Ebene gestellt werden kann. Mein Vortrag ist also in drei Teile gegliedert. Das ist vielleicht das französische Erbe. Ein erster Teil zum dokumentarischen Reenactment, ein zweiter zur Philosophie des Reenactments und ein dritter Teil der Überlegung zu dem, was ich ein ästhetisches Reenactment nennen möchte, umfasst. Und dann komme ich jetzt zu den dokumentarischen Reenactments. In den letzten sogenannten Nullerjahren lässt sich ein vermehrtes Interesse an den Strategien des Reenactments feststellen, das zumeist mit einer künstlerischen Resituierung seiner traditionellen oder populären Formen einhergeht. Ziel dieser Resituierung ist es, die Formen des Reenactments vor dem Generalvorwurf zu bewahren. Sie könnten gar nichts anderes sein als historistische Happenings oder performter Historismus. Dieser Versuch der Rehabilitierung äußert sich nicht nur in verschiedenen thematischen Ausstellungen über oder zu den Formen des Reenactments. Hier wären beispielsweise die Ausstellungen Life Once More, Forms of Reenactment in Contemporary Art im Witte de Witt 2005 oder die titelgebende Ausstellung History Will Repeat Itself, Strategien des Reenactments in der zeitgenössischen Medienkunst und Performance 2007 im Hardware Medienkunstverein Dortmund und den KW Berlin zu nennen. Diese Rehabilitierung äußert sich auch in der Vervielfachung von künstlerischen Performances und Theateraufführungen von Reenactments, so beispielsweise die Aufführung des Stücks Hate Radio von Milo Rau vor 2 Wochen im Berliner Hau, an der unter anderem auch ehemalige Studierende der hiesigen Professur Experimentelles Radio beteiligt waren. Das ist eine Aufnahme aus der Aufführung. Es handelt sich dabei um ein Reenactment der Radioübertragung von Radio RTML oder Radio Télévision Libre d'Émile Collin aus Kigali, das 1994 in Ruanda zum Massenmord an der Tutsi-Minderheit aufgerufen hat und sowohl angesagte Musik, ein wöchentliches Geschichtsquiz und Wunschkonzerte, als eben auch Hasstiraden und konkrete Informationen gesendet hat, wo sich weitere Tutsis versteckt hielten. Die 60-minütige Radioübertragung, die einen Zusammenschnitt aus 1000 Stunden Material darstellt, wird in dem detailgetreu rekonstruierten Radiostudio wieder aufgeführt und bebildert und so einem breiteren Publikum zugänglich und von diesem erfahrbar gemacht. Das ist eben die Aufführung und das ist das nachgebaute Radiostudio, detailgetreu nachgebaut. Diese Aufführung in einem Berliner Theater ist nicht nur eine Aufführung in einem Museum, nämlich dem Kunsthaus Bregenz, vorausgegangen, sondern vor allem auch eine Wiederaufführung in dem Originalstudio in Kigali, was, wie man sich vorstellen kann, zu kontroversen Diskussionen geführt hat. Ich möchte Ihnen also nun im folgenden ersten Teil einen skizzenhaften Überblick geben über die Funktionsweise der Form des Reenactments, die ich als dokumentarische Form bezeichnen möchte. Es lassen sich hier grob 3 Strategien des Umgangs mit deren Bildwelten unterscheiden. Die wohl aufsehenerregendste historiografische Praxis ist dabei erstens die Produktion von Bildern von historischen Ereignissen, von denen es keine Bilder gibt. Das paradigmatische Beispiel dafür, was Sie wahrscheinlich auch alle kennen, das paradigmatische Beispiel hierfür wurde von Chris Macaire in seinem Film Le Tombeau d'Alexandre von 1992 über den sowjetischen Filmemacher Alexander Medwedkin verarbeitet. Macaire erinnert hier an die Fiktionalisierung historischer Ereignisse durch Eisensteins Nachstellung des Sturms auf den Winterpalast von 1917 in seinem Film Oktober. Aufgrund der Nichtexistenz historischer Dokumente werden Eisensteins Bilder, wie Macaire hervorhebt, in jede Dokumentation der russischen Revolution aufgenommen. Doch mehr noch als diese Bilder, die der Zuschauer leicht wiedererkennt, steht ein anderes Bild unter dem Verdacht, die größte Lüge in der Geschichte der Bilder zu sein, eine Aufnahme der theatralischen Massenreinszenierung des Sturms auf den Winterpalast von Nikolai Evreinow aus dem Jahre 1920, die auf dem Cover der wichtigsten Geschichten der russischen Revolution als quasi historisches Dokument zu sehen ist. Und ich möchte Ihnen einen einminütigen Ausschnitt zeigen. Einige von Ihnen habe ich ja letztes Jahr schon mit diesem Film gequält. Als weiteres Beispiel für solch ein fiktives Dokument wäre auch das Foto, wahrscheinlich alle kennen, Raising the Flag on Iwo Jima von 1945 von Joe Rosenthal zu nennen, das als eines der berühmtesten Kriegsfotografien gilt und für das Rosenthal den Pulitzerpreis bekommen hat, das jedoch nicht das ursprüngliche Aufstellen der Flagge zeigt, sondern vielmehr wurde die Szene nachgestellt und dabei fotografiert, denn die erste Flagge war zu klein. Zweitens lässt sich die Wiederholung der Erfahrung, das ist sozusagen die zweite Strategie, die ich Ihnen kurz vorstellen will, zweitens lässt sich die Wiederholung der Erfahrung oder der Bilder im Reenactment als eine therapeutische, ja geradezu kathartische Strategie beschreiben. Die beispielhaft in dem berühmt gewordenen Reenactment The Battle of Orgreave des britischen Künstlers Jeremy Deller und dessen Verfilmung durch Mike Figgis angewandt wird. In dieser Nachstellung der brutalen Auseinandersetzung zwischen den streikenden Minenarbeitern im England Margaret Thatchers und den zur Unterbindung des Streiks eingesetzten Polizisten werden nicht nur die tatsächlichen Akteure der historischen Begebenheiten wieder bemüht und mit sogenannten professionellen Reenactors gemischt. Es werden auch die Rollen der historischen Teilnehmer so vertauscht, dass die Polizisten die Erfahrung der Minenarbeiter machen und andersrum. Und zwar mit dem expliziten und wohlmeinenden therapeutischen Ziel, eine andere Perspektive auf die Ereignisse zu gewinnen. Auch im Film wird diese Strategie dahingehend angewandt, dass aufgezeigt wird, inwiefern die BBC durch falsche Montage ein falsches Bild der Ereignisse erzeugt hat. Zugleich geht ein solcher entlarvender oder therapeutischer Gestus natürlich selbst wieder mit einem Identifikationsangebot einher. Man könnte nur diesmal sagen, dass es sozusagen das Richtige ist. Und das sind die Fotos, das ist sozusagen eine weitere Gemeinsamkeit. Das sind alles Fotos von Martin Jenkinson, die bunten sind die vom Reenactment und das Schwarz-Weiß-Foto ist das Original sozusagen. Als einen dritten Fall möchte ich noch jene Reenactments nennen, die gerade medial hochkodierte Ereignisse nachstellen, die ihre instantane Dokumentarisierung bzw. Historisierung je immer schon mitproduzieren. Wie dies bei dem bereits genannten Hate Radio der Fall ist, aber noch stärker bei einer anderen Arbeit desselben Regisseurs, Milo Rau, der 2009 den Ceausescu-Prozess detailgetreu wieder aufgeführt hat. Das ist eine Ansicht der Aufführung ebenfalls, also so sah der Raum aus. Und das vielleicht nochmal, um anschaulich zu machen, dass auch hier auf Detailtreue geachtet wird. Ziel dieses Reenactments war es, so der Autor, ein Ereignis, das als TV-Ereignis ins kollektive Gedächtnis eingegangen ist, neuerlich, also mit dem Wissen von heute zu inszenieren. Um so eine Korrektur in der Geschichte der rumänischen Revolution vorzunehmen, das heißt den Mythos einer angeblich von unten ausgehenden spontanen Revolution zu erschüttern. Hier kann es also nicht darum gehen, Bilder von etwas zu produzieren, wovon es keine Bilder gibt. Vielmehr gibt es gerade die Bilder in Hülle und Fülle. Und sie werden hier aus ihrer tradierten politisch-propagandistischen Funktion herausgelöst, um in eine andere aufklärerische Funktion überführt zu werden. Symptomatisch für diese künstlerischen Formen des Reenactments scheint also die angestrebte Subversion oder Suspension einer medial repräsentierten Wahrheit zu sein, so wie sie den populärwissenschaftlichen Reenactments zugeschrieben wird, die tendenziell identitätsbildend funktionieren. Diese dekonstruierte Wahrheit wird dann mit einer anderen, durch das Reenactment produzierten Gegenwahrheit konfrontiert. Oder etwas abstrakter formuliert, wird auf diese Weise ein Beweis für die Vervielfachung von Wahrheiten erbracht, der zugleich das Ende der Ereignisgeschichte besiegeln soll. In diesem Sinne siedeln sich diese künstlerischen Reenactment-Strategien im Horizont einer medialen Historiografie an, der es auch darum geht, dass die Nachstellung historischer Ereignisse die vielfachen Ebenen von Geschichtsschreibung sichtbar und denkbar machen und so eine Einsicht in die Konstruiertheit von Geschichte geben. In die Tatsache, dass es sich bei Geschichtsschreibungen immer um Palimpseste, also um Ebenen der Überschreibung und Umschreibung handelt. Soweit zu dem ersten Teil. Ich komme jetzt zum zweiten Teil der Philosophie des Reenactments, der etwas länger sein wird. So interessant und wichtig diese konkreten Untersuchungen sind, bei denen natürlich auch immer die Gegensätze von Original und Kopie, Dokument und Fiktion auf dem Spiel stehen, so möchte ich im Folgenden doch versuchen, die ästhetisch-politischen Implikationen einer Philosophie oder gar einer Medienphilosophie des Reenactments herauszuarbeiten, vor deren Hintergrund eine Reformulierung eines anderen Gegensatzes, nämlich desjenigen von ästhetischer Erfahrung als affektiver Identifikation versus ästhetischer Erfahrung durch kritische Distanz möglich wird. Und damit, so hoffe ich, knüpfen meine Ausführungen in gewisser Weise auch an die von der Ringvorlesung gestellte Frage an. Ich zitiere, welchen Anteil an den Gedanken, den Erkenntnissen und auch den Gefühlen die Werkzeuge des Denkens, Erkennens und Fühlens haben, beziehungsweise auch an die von Christiane Voss geforderte, Zitat, Revision der Skepsis gegenüber der Sinnlichkeit in der philosophischen Ästhetik, die das Reflexionspotenzial und die damit einhergehende Distanzierung der anteiligen Erlebnisaspekte an ästhetischen Erfahrungen hervorhebt. Zitat Ende. Ausgangspunkt für meine Untersuchungen ist jedoch nicht die philosophische Ästhetik, sondern, wie bereits gesagt, die geschichtsphilosophischen Thesen zum Reenactment. So wie sie der britische Philosoph, genannter Robin George Collingwood, in seinem 1946, also 3 Jahre nach seinem Tod, veröffentlichten Philosophie der Geschichte darlegt, die im englischen Original The Idea of History heißt. Die Überlegungen zum Reenactment und die Einführung des Begriffs finden sich in den Epilegomena, in denen der Herausgeber die systematischen Aufsätze aus Collingwoods unabgeschlossenem Werk zusammengefasst hat, die so klingende Titel wie History as Reenactment of Past Experience oder Historical Imagination tragen. Auf diese Texte bezieht sich auch Paul Ricoeur in seinem Aufsatz »Die Wirklichkeit der historischen Vergangenheit«, indem er seinerseits die Frage der Darstellung der wirklichen Vergangenheit durch die historische Erkenntnis untersucht. Für Ricoeur ist diese Frage auf der zugleich einfacheren und lästigeren, weil schwer zu beantwortenden Frage begründet, was der Begriff wirklich, also reell, auf die historische Vergangenheit angewendet bedeutet. Oder, so Ricoeur, was sagen wir überhaupt, wenn wir sagen, dass etwas wirklich geschehen ist? Diese Frage wird, so Ricoeur, notwendigerweise von der Historiographie an das Denken der Geschichte gestellt und hat damit Konsequenzen für den immer wieder zur Disposition stehenden Unterschied zwischen Geschichte und Fiktion. Zugleich liefert der Begriff des Wirklichen deren mögliche, wenn auch fragile Trennungslinie. Ganz gleich, wie stark der Wahrheitsgehalt der Dokumente relativiert wird, also jener Bruchstücke der Wirklichkeit, die dem Historiker als Quellen zur Verfügung stehen. In diesem Sinne sind die Konstruktionen des Historikers im Gegensatz zu denen des Romanschriftstellers immer Rekonstruktionen der Vergangenheit. Zitat Ricoeur: Mit dem Dokument und dem dokumentarischen Beweis unterwirft sich der Historiker dem, was einmal war. Obgleich also die Diskussion um den Realismus bzw. um das Problem der Darstellbarkeit von Wirklichkeit ein Anliegen sowohl der Historiographie als auch der Kunst oder der Literatur ist, geht die Historiographie von einem wesentlich anderen Bezug zur Wirklichkeit aus, nämlich einem zwingenden Bezug, während dieser in der Kunst dagegen ein möglicher Bezug ist. Eine klassische Position. Seine Antwort auf die Frage, also Ricoeurs Antwort auf die Frage nach dem Wirklichkeitsbegriff der Vergangenheit, artikuliert Ricoeur im Anschluss an Platons Sophistes in den drei großen Gattungen desselben, des anderen und des analogen, unter deren Zeichen die Idee der Vergangenheit nacheinander gedacht werden soll, dass nur so etwas Sinnvolles, schreibt er, darüber zu sagen sei. Ich möchte mich im Folgenden ausschließlich dem ersten dieser drei Momente zuwenden, nämlich dem Verständnis der Geschichte unter dem Zeichen desselben, das Ricoeur als, Zitat, Reeffectuation du passé dans le présent bezeichnet, das heißt als eine erneute Durchführung, ein erneutes Inkraftsetzen der Vergangenheit in der Gegenwart oder als deren Nachvollzug, wie es etwas verkürzt in der deutschen Übersetzung heißt, also als deren Reenactment. Diese Übersetzungsschwierigkeit, so ist anzumerken, besteht bereits bei Collingwood, dessen Begriff Reenactment in der deutschen Übersetzung ebenfalls mit Nachvollzug übersetzt wird. Die deutsche Übersetzung, die 1953, glaube ich, erschienen ist. In Anlehnung an Collingwood erörtert Ricoeur, dass es das Ziel des Reenactments sei, die Vergangenheit zu denken, indem die zeitliche Distanz zwischen Gegenwart und Vergangenheit überbrückt wird. Das heißt, durch Distanzierung und eine darauffolgende Identifizierung mit dem Gewesenen. Ricoeur spricht hier von einer, Zitat, identitären Auffassung der Vergangenheit, die auf drei theoretischen Voraussetzungen aufliegen muss. Erstens muss das historische Ereignis in eine innere und eine äußere Seite unterschieden werden. Zweitens muss das Denken des Historikers, der eine Ereigniskette rekonstruiert, als Nachdenken dessen, was einmal gedacht wurde, verstanden werden. Und drittens muss dieses Nachdenken, also dieses Rethinking, mit dem ersten Denken numerisch identisch sein. Diese drei Voraussetzungen für eine identitäre Auffassung der Philosophie der Geschichte oder des Denkens der Geschichte finden sich in eben jener Formulierung in Collingwoods Philosophie der Geschichte wieder und werden von Ricoeur nun mit den drei Phasen kurzgeschlossen, die die Collingwoodsche Analyse des historischen Denkens durchläuft. Und diese drei Phasen sind erstens, schreibt Ricoeur, der dokumentarische Charakter des historischen Denkens, zweitens die Arbeit der Einbildungskraft bei der Interpretation des dokumentarischen Materials und drittens der Vollzug des Reenactments, den die Konstruktionen der Einbildungskraft herbeiführen sollen. Ricoeur unterstreicht hier, dass das Reenactment gerade als Resultat der Interpretation der Dokumente und der Konstruktionen der Einbildungskraft verstanden werden muss und nicht nur als eine spezifische Erkenntnismethode der Geschichte. Ich möchte Ihnen nun diese drei unterschiedlichen Phasen kurz erläutern. Zu Anfang seiner Untersuchungen behandelt Collingwood den Begriff des dokumentarischen Beweises, also die Evidence, an dem er den radikalen Unterschied zwischen der Geschichte des menschlichen Handelns und der Erforschung von Naturvorgängen festmacht. Denn nur ein historisches Ereignis kann, so Collingwood, in eine Innen- und eine Außenseite getrennt werden und derart dokumentarisch sein. Die Innenseite des Ereignisses bezeichnet dabei den ihr zugrunde liegenden Denkakt. Denn das Ereignis ist für Collingwood veräußerter Denkakt. Während die Außenseite die natürlichen oder physikalischen Veränderungen bezeichnet. Anhand von Collingwoods paradigmatischem Beispiel, Cäsars Überquerung des Rubikon, als Entscheidung historischen Ausmaßes lässt sich diese Unterscheidung folgendermaßen darlegen. Zitat: Zur Außenseite eines Geschehens gehört alles, was sich auf Körper und die Bewegungen von Körpern bezieht. Zum Beispiel der Übergang Cäsars in Begleitung bestimmter Männer über einen Fluss namens Rubikon an einem bestimmten Tag. Die Innenseite hingegen ist das, was sich nur mit Hilfe von Gedanken, also in terms of thought, zum Ausdruck bringen lässt. Zum Beispiel, Zitat, Cäsars Herausforderung des republikanischen Gesetzes, die seine Missachtung der Anweisung des römischen Senats impliziert, sein Heer aufzulösen. Zur Plausibilisierung dieser Unterteilung präzisiert Collingwood jedoch erstens, dass der Historiker nie nur mit einer dieser beiden Seiten befasst sein kann. So sind weder bloße Ereignisse noch bloße Denkakte Gegenstand seiner Forschung, sondern Handlungen, die immer die Vereinigung von äußerer und innerer Seite eines Ereignisses bezeichnen. Auf das Beispiel bezogen hieße das, dass die Überschreitung des Rubikon für den Historiker in ihrer Beziehung zum republikanischen Gesetz und damit den Folgen für Rom und die Weltgeschichte interessant ist. Zweitens, und das wird von Ricoeur besonders hervorgehoben, umfasst der Denkakt hier nicht nur das rationelle Denken, sondern auch die Intentionen und die Motivationen des Akteurs. Die Aufgabe des Historikers besteht laut Collingwood nun darin, sich, Zitat, sich in diese Handlung hineinzudenken und das Denken des Handlungsträgers zu erkennen, Zitat Ende. Das heißt, dasjenige, was einmal gedacht wurde und dessen Veräußerung die historische Handlung ist, nachzudenken. Der Historiker untersucht daher nicht das bloße historische Ereignis, sondern den Denkakt, der in der Handlung zum Ausdruck kommt. Zitat, wenn der Historiker fragt, warum hat Brutus den Cäsar erstochen, dann meint er damit, welche Gedanken haben Brutus zu seiner Tat bewogen? Welche Erwägungen brachten ihn zu dem Entschluss, Cäsar zu erstechen? Zitat Ende. Die Ursache des Ereignisses ist folglich das Denken im Geiste derjenigen Person, die die in Frage stehende Handlung vollbracht hat, das heißt die Innenseite des Ereignisses selbst. Während die Prozesse der Natur als Abfolge bloßer Ereignisse zu beschreiben sind, sind die Ereignisse der Geschichte, Zitat, Abläufe von Taten, die eine innere, aus Denkprozessen bestehende Seite haben und nach eben diesen Denkprozessen forscht der Historiker. Zitat Ende. Der strategische Einsatz des Reenactments ist es nun zunächst, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie der Historiker jene Denkakte oder Gedanken auffinden und verstehen kann. Und die Antwort fällt folgendermaßen lapidar aus, Zitat, es gibt nur einen Weg zu diesem Ziel, er muss sie in seinem Denken nachvollziehen, in seinem Geiste nochmals denken. Zitat Ende. Wenn der Politikhistoriker also die Taten Julius Cäsars zu verstehen sucht, die ihm aus Berichten und historischen Überlieferungen bekannt sind, heißt das, dass er die Gedanken, die Cäsar hatte, als er sich zur Durchführung seiner Tat, eben in diesem Beispiel zur Überquerung des Rubikon entschloss, erforschen muss. Er muss sich selbst Cäsars Situation vergegenwärtigen und die Gedanken nachdenken, die Cäsar über diese Situation und den Umgang mit ihr hatte. Daher schlussfolgert Collingwood erstens, die ganze Geschichte ist Geschichte von Gedanken und zweitens, die Geschichte des Denkens und damit alle Geschichte ist der Nachvollzug des Denkens der Vergangenheit im Geiste des Geschichtsschreibers. Zugleich warnt Ricoeur zu Recht davor, Reenactment hier allein als methodologischen Einsatz misszuverstehen und fordert vielmehr den Übergang von einer epistemologischen zu einer ontologischen Problematik des Reenactments, in der die methodologische Engführung von Reenactment als Anschauung durch den Umweg über die Einbildungskraft verhindert werden soll. Diese Verschiebung hin zu einer philosophischen Lektüre entspricht der zweiten Phase, die Ricoeur in der Collingwoodschen Analyse unterscheidet, nämlich die Arbeit der Einbildungskraft bei der Interpretation des dokumentarischen Materials. Um diese Verschiebung besser und vielleicht etwas anschaulicher zu verstehen, ist der Vergleich des Historikers mit dem Detektiv, den Collingwood selbst vermehrt zieht, was Krakauer auch sehr gefallen hat, aufschlussreich. Denn während der Detektiv seine Nachforschung, seine Nachstellung und sein Nachdenken, das Reenactment ist ja nicht zuletzt eine detektivische oder juristische Praxis, durch ein Geständnis überprüfen kann und muss, so Collingwood, ist dem Historiker dies nicht möglich. Insofern er sich mit der Wirklichkeit der Vergangenheit beschäftigt, und zwar mit einer entlegenen Vergangenheit, wie eben Caesars Überquerung des Rubikon, die nicht mehr direkt, also über Zeugenaussagen, zugänglich ist. Vielmehr müsste er zu der Prüfung eines vergangenen Sachverhalts auf weitere Quellen Bezug nehmen, deren Wahrheitswert je selbst wieder in Frage steht. Dem radikalen Skeptizismus, der sich aus diesem Regress ergibt, setzt Collingwood nun die bereits erwähnte ontologische These der numerischen Identität der Gedanken entgegen. In platonischer Manier wären die Denkakte so etwas wie, da komme ich ins Stocken, ewige Objekte, also Formen oder Ideen, die außerhalb der Zeit stehen und als selbe unendlich wiederholbar sind. Zitat, was dieses Objekt, also den Denkakt, zu einem historischen macht, ist nicht der Umstand, dass es sich innerhalb des zeitlichen Ablaufs ereignet, sondern dass es uns dadurch bekannt wird, dass wir den gleichen Gedanken, der die von uns erforschte Situation erschaffen hat, von neuem denken und so zu einem Verständnis dieser Situation kommen. Die historische Erkenntnis ist die Erkenntnis dessen, was der Geist in der Vergangenheit vollbracht hat und ist zugleich die Wiederholung, die Verewigung dieser Taten der Vergangenheit in der Gegenwart. Zitat Ende. Der Denkakt wäre damit historisch, weil er ewig ist. Dieses historische Denken beantwortet die Frage nach dem Bezug auf die Wirklichkeit der Vergangenheit also nicht mehr epistemologisch über das Dokument, sondern über seinen Rekurs auf die historische Einbildungskraft, das heißt zunächst einmal sehr flach formuliert auf die Tatsache, dass der Historiker seinen eigenen Maßstab in das Verständnis der Geschichte einbringt. Darin liegt für Collingwood die von ihm ausgerufene kopernikanische Wendung in der Geschichtswissenschaft, die er anschaulicher als Emanzipation des Historikers von seinen Quellen formuliert. Insofern dieser nun, Zitat, selbstständig urteilt und sein Urteil selbst verantwortet, nach einem Maßstab, dem sich seine sogenannten Autoritäten, seine Quellen, ihrerseits anpassen müssen. Das heißt, nachdem das von ihnen Überlieferte kritisch bearbeitet wird. Zitat Ende. Der postkopernikanische Historiker operiert also insofern mit historischen Konstruktionen, als er die Lücken füllt, die sich zwischen den von den Quellen überlieferten Ereignissen auftun. Das Bild, Zitat, das der Historiker sich von seinem Gegenstand macht, fußt teilweise direkt auf den von ihm benutzten Quellenberichten, ist aber andererseits ein Ergebnis von Feststellungen, zu denen er auf dem Weg logischer Folgerungen nach eigenem Urteil, eigener Methode und eigenen Richtlinien gelangt ist. Zitat Ende. Die Grundstruktur dieser schöpferischen, so nennt sie Collingwood, schöpferischen, konstruktiven Geschichtsschreibung entspricht derart einem Akt der Interpolation, den Collingwood anhand eines einfach anmutenden Beispiels darlegt. Wenn man weiß, dass Caesar zum Zeitpunkt X in Gallien war und zum Zeitpunkt Y in Rom, dann kann man daraus schließen, dass er in der Zeit dazwischen von A nach B gekommen sein muss. Der Historiker muss also die Lücken im historischen Material mittels der Erschließung von Fakten ausfüllen, die sich, Zitat, ereignet haben müssen. Solches Schließen, so Collingwood, ist ein Beispiel für die Operation jener konstruktiven Einbildungskraft, ohne die keine historische Erzählung verfasst werden kann und die derart eine, noch einmal, schöpferische Gestaltungskraft der Geschichte ist und nicht nur deren anschauliche Schilderung, wie dies tatsächlich bei detektivischen Nachstellungen der Fall ist. Paradigmatisch für letztere Veranschaulichung wären beispielsweise die Nachstellungen aus Errol Morris' The Thin Blue Line zu nennen, von 1998, einem Dokumentarfilm über einen Polizistenmord in Dallas, der als einer der ersten Dokumentarfilme mit hochstilisierten Nachstellungen der Zeugenaussagen arbeitet und in einem überraschenden Geständnis endet, durch das ein Justizirrtum im Zusammenhang mit dem Polizistenmord aufgeklärt werden kann. Das nur so als für die Stilisierung der Nachstellungen. Hier von uns zu unterscheiden wären die berühmten Nachstellungen aus Sidney Lumets Mord im Orient Express. Das Ihnen bestimmt bekannte Setting ist ein in Zeit und Raum klar abgeschlossenes und abgegrenztes Wahrheitslabor, in dem der Meisterdetektiv Hercule Poirot den Mord an Samuel Edward Ratchett durch 12 Messerstiche klären soll, während der Zug von jedweder, also der Orient Express, von jedweder Kommunikation abgeschnitten irgendwo zwischen Vinkovci und Brod in Jugoslawien im Schnee stecken geblieben ist. Reinszeniert dabei alle möglichen Varianten des Tathergangs, die Poirot nach und nach schildert, beziehungsweise er reenactet sie im Film jeweils als mögliche Vergangenheit. Im Gegensatz zu Murrays Film endet der Mord im Orient Express jedoch nicht mit einem Geständnis. Vielmehr ist der Film insofern ein Beispiel für das historische Denken im Sinne Collingwoods, als Poirot erstens zeigt, dass beide Tathergänge möglich sind, zweitens aber die endgültige Entscheidung über den wirklichen Hergang dem zufällig anwesenden Inhaber des Orient Expresses überträgt, der zu bestimmen hat, welches Bild ihm in den Worten Collingwoods fester und kräftiger erscheint, beziehungsweise welches er zu einem eigenen, Zitat, eigenen zusammenhängenden und vollständigen Bild zusammenfügen kann und welches nicht. Die Rede von einer historischen Einbildungskraft a priori bedeutet also, dass nicht die Quellen das konstruierte Bild rechtfertigen, sondern vielmehr, Zitat, muss die Glaubwürdigkeit der Quellen, die der Historiker zur Konstruktion des Bildes, das er sich von der Vergangenheit macht, benutzt hat, durch eben dieses Bild das Produkt seiner eigenen a priorischen Einbildungskraft erst gerechtfertigt werden. Folglich gründet die historische Konstruktion, Zitat, ihre Gültigkeit durchaus nicht auf die Unterstützung durch gegebene Tatsachen. Sie dient ganz im Gegenteil vielmehr als Prüfstein, mit dessen Hilfe wir unterscheiden, ob angebliche Tatsachen auch wirklich glaubwürdig sind. Zitat Ende. Sie ist also eine Art Experimentalanordnung, eine heuristische als Obkonstruktion, die uns dazu dient, die Stimmigkeit oder Kohärenz der Wirklichkeit zu überprüfen. So kann man mit Ricœur schlussfolgern, dass jede, Zitat, intuitionistische, Zitat Ricœur, jede intuitionistische Interpretation, die den Begriff des Reenactments methodologisch fassen wollte, ausgeschlossen ist, denn der angeblich der Anschauung gebührende Platz wird nun von der Einbildungskraft eingenommen. Zitat Ende. Das Denken des Historikers, so wie Collingwood es entwirft, steht also im intrinsischen Bezug zur historischen Einbildungskraft und ist derart ein gestalterisches, schöpferisches und imaginierendes Denken. Der Historiker ist folglich für die Behauptung, die er hinsichtlich des historischen Ereignisses aufstellt, ganz allein verantwortlich und kann sich zur Rechtfertigung nicht auf seine Quellen berufen, sondern ausschließlich auf das Bild, das seine Einbildungskraft hervorgebracht hat. Die Einbildungskraft des Historikers muss jedoch im Kontext des Reenactments verstanden werden. Das heißt, vor dem Hintergrund der Identität der Denkakte. Sie erinnern sich, das ist die dritte Phase im Denken Collingwoods. Denn nur so lässt sie sich von derjenigen des Romanschriftstellers unterscheiden, der ebenfalls ein kohärentes und sinnvolles, aber, wie bereits gesagt, kein wirklichkeitsgetreues Bild konstruieren bzw. rekonstruieren muss. Dem Wahrheitsanspruch der imaginierten Konstruktion wird also ausschließlich durch die These der numerischen Identität der Denkakte Genüge getan. Das heißt, durch die Fähigkeit des Nachdenkens die zeitliche Distanz aufzuheben. Und in eben dieser Aufhebung besteht die von Ricœur hervorgehobene transepistemologische Bedeutung des Reenactments. Natürlich kritisiert Ricœur eine solche maximalistische Interpretation der identitären These. Insofern sie Einwände aufwirft, die die These selbst letztendlich unmöglich machen und ich Ihnen ganz kurz zusammenfassen möchte. Denn erstens, das schreibt jetzt Ricœur, ich paraphrasiere Ricœur, denn erstens ist der Historiker unfähig, vom Denken der Vergangenheit als seiner Vergangenheit zum Denken der Vergangenheit als der eines anderen zu gelangen. Die Identität der Reflexion kann nicht über die Alterität der Wiederholung Rechenschaft abgeben. Zweitens wendet Ricœur gegen die Vorstellung des Nachdenkens ein, dass ein Akt, der seine eigene Differenz zur ursprünglichen Kreation radikal annulliert, keine Rekreation sein kann. Das Re des Reenactments widersteht der Annullierung der zeitlichen Differenz. Und zuletzt hinterfragt er die Aufspaltung der Handlung in ihre Innen- und Außenseite, insofern die Entzweiung der historischen Zeit zwei Begriffen stattgibt, die die Zeitlichkeit selbst verneinen, nämlich die Veränderung, wie sie unter natürlichen Bedingungen statt hat, und die Unzeitlichkeit des Denkakts. In diesem Sinne entfernt ein solches historisches Denken die Vermittlungen, die die historische Zeit zu einer vermischten Zeit machen. Also jene Vermittlung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die Geschichte ausmacht und die von Collingwood unter dem Zeichen desselben kurzgeschlossen werden. Die identitäre Auffassung kann also keine Zeit, kein anderes Denken, dies ist nur einer Untersuchung des Wirklichkeitsverständnisses der Geschichte im Zeichen des Analogen möglich. Dass sich jedoch nicht, Zitat Ricœur, im Alleingang auf die Jagd nach der Gewesenheit macht, sondern in Verbindung mit der Identität und Alterität. Für Ricœur ist also das Analoge, Zitat, genau das, was die Kraft des Nachvollzugs und die Distanzierung in sich vereint. Denn sein wie heißt so viel wie sein und doch wieder nicht sein. Nach diesem Überflug über Collingwoods etwas obskure und auch stellenweise absurde Geschichtsphilosophie würde ich jetzt gerne zu meinem dritten Punkt kommen und versuchen, hieran anzuknüpfen. Also zum ästhetischen Reenactment. Ich hoffe, Sie sind noch bei mir. Im Anschluss an diese Feststellung Ricoeurs, aber ohne hier weiter auf die Argumentation Ricoeurs einzugehen, möchte ich trotz aller möglichen Kritik an Collingwoods Idealismus und an der ontologischen Annahme der numerischen Identität der Denkakte versuchen, an die hier dargelegte Intuition der historischen Einbildungskraft anzuknüpfen und sie auf eine neue theoretische Grundlage zu stellen, nämlich auf eine ästhetisch-politische. Die These dabei wäre, dass es gerade der Rekurs auf die Einbildungskraft ist, der es erlaubt, die eingangs genannten Gegensätze zwischen Identifikation und Kritik, Affekt und Distanz zu überwinden. Das hieße, dass die Einbildungskraft also jener Körper des Denkens ist, der die medienphilosophische Fragestellung wesentlich betrifft, insofern man hier historische Einbildungskraft selbst dezidiert als eine materielle Praxis verstehen kann und eben nicht als einen mentalen Akt des Historikers. Bevor ich jedoch zu diesen abschließenden und noch sehr tentativen Bemerkungen kommen möchte, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es in diesem Zusammenhang natürlich auffällig ist, dass die gegenwärtigen Reenactment-Praktiken so gar nicht mit den Ausführungen Collingwoods vereinbar scheinen. Denn zum einen sind zumindest die populären Reenactments gerade auf naturalistische Authentizität ausgelegt und damit der Autorität der Quelle unterworfen. Und zum anderen liegt ihr Mehrwert gerade in einem Begriff von Erfahrung, der nicht über intellektuelle, sondern über affektive und immersive Aspekte bestimmt wird. Das Nachvollziehen ist vor allem Nachleben oder Nacherleben. Ein Aspekt, den Collingwood explizit aus seiner Philosophie der Geschichte ausschließt, wenn er feststellt, dass das Unmittelbare, wie er schreibt, also die Empfindung oder das Gefühl, das im Gegensatz zum Denken im Bewusstseinsstrom gefangen ist, als solches, Zitat, nicht nachvollzogen werden kann. Im Sinne Collingwoods gibt die Nachstellung unter dem Zeichen der Identität also gerade keiner affektiven Identifizierung statt, also einer, in der der Zuschauer oder der Historiker sich mit einem Ereignis affektiv identifizieren würde. Vielmehr wird die identitäre Konzeption als numerische Identifikation zweier Denkakte verstanden, die als Voraussetzung für das Reenactment stark gemacht wird und dank derer der Historiker, wie bereits ausgeführt, einen vergangenen Gedanken als denselben nachdenken kann. Folglich ist die historische Einbildungskraft bei Collingwood ausschließlich auf eine Geschichte des Denkens oder der Gedanken bezogen, also auf eine intellektuelle Geschichte, die die performativen oder ästhetischen Aspekte des Reenactments vollkommen und notwendigerweise außer Acht lässt. Zugleich scheint mir der Versuch interessant, die Konzeption der historischen Einbildungskraft und des Reenactments als Nachdenken, die Collingwood entwickelt, auf die Praxis des Reenactments zu übertragen, um so auch hier den dokumentarischen Zugriff um eine ästhetisch-politische Reflexion zu erweitern, die über die Frage der Ununterscheidbarkeit von Dokument und Fiktion hinausgeht. Ich möchte also abschließend fragen, inwiefern diese identitäre Form der Darstellung einen politischen Möglichkeitssinn freisetzen kann. Dabei ist die Annahme leitend, dass letztlich die alternative Identifikation versus Desidentifikation, die sich in gewisser Weise auf die alternative immersiv-affektiver Bezug und kritisch-distanzierter Bezug der dargestellten Wirklichkeit umlegen lässt, eine falsche oder reduktive Alternative ist. Vielmehr müssen deren beiden Pole in einer Spannung gedacht werden, die sich jenseits sowohl von ideologiekritischen als auch von körperlich-kathartischen Verkürzungen ausformulieren lässt. Das hieße also, dass die Collingwoodsche Einschränkung des Reenactments auf die Gedanken und der Ausschluss des Gefühls genauso überdacht werden muss wie die naive Annahme, dass Reenactment hätte einzig aufgrund seiner körperlichen Wiederholung eine kathartische, kritische oder gar politische Funktion. Folglich müssten jene Vermittlungen von affektiver Identifizierung und kritischer Distanzierung, Identität und Alterität, die Ricoeur erst auf der Ebene des Analogen ansiedelt, bereits innerhalb der Philosophie des Reenactments verortet werden und müssten daher einem in diesem Sinne reformulierten Reenactment stattgeben. Entschuldigung. Der Begriff muss also dahingehend geschärft werden, dass das Reenactment oder die Reeffektuation als eine Art Aktualisierung, als ein erneutes Inkraftsetzen von vergangener Wirklichkeit verstanden werden kann, was, wie gesagt, in der deutschen Übersetzung des Nachvollzugs nur spärlich vermittelt wird. Diese Vergegenwärtigung im Reenactment ist derart nicht als Veranschaulichung zu denken, sondern als das Arbeiten der Vergangenheit, in der Gegenwart, also als ihre Reaktualisierung oder in den Worten Collingwoods als Resultat einer schöpferischen Gestaltungskraft der Geschichte, nämlich der historischen Einbildungskraft. Ziel eines solchen Reenactments ist es nicht, die Vergangenheit ins rechte Licht zu rücken, vielmehr geht es darum, dass im Reenactment eine Aktualität produziert wird, die sich im kritischen Bezug zur wiederholten Vergangenheit verortet und auf die Differenzen oder Singularitäten abzielt, die jede Wiederholung notwendigerweise produziert. In diesem Sinne ist auch Ricoeurs Bemerkung zu verstehen, dass das Nachdenken oder Nachvollziehen gerade kein reines Nachleben sei, sondern die Kritik mit umfasse, das heißt die kritische Begutachtung des historisch Gegebenen aus heutiger Sicht oder im Vokabular Collingwoods die kritische Begutachtung dank der historischen Einbildungskraft, die den subjektiven Standpunkt des Historikers darstellt. Vor diesem Hintergrund müssen dann jedoch die beiden von Collingwood bzw. von Ricoeur mit Collingwood stark gemachten Gegensätze neu justiert werden, nämlich der Gegensatz Denken versus Empfinden und derjenige von Identifikation versus Distanz. Denn einerseits müssen wir immer unseren eigenen Erfahrungskontext zur Hilfe nehmen, um die Lücken in der geschichtlichen Überlieferung zu füllen. Das heißt, dass die historische Konstruktion nur aufgrund der Verbindung des Denkenden mit dem Empfindenden, das heißt des Verstandes, mit dem Sinnlichen, in der Einbildungskraft geschehen kann. Und zweitens muss die Identifizierung mit einem vergangenen Denkakt zugleich als eine Desidentifizierung mit dem Kontext oder der Position des Historikers bzw. dem empirischen Leben des Denkers verstanden werden. Eine solche Desidentifizierung, so meine These, hat notwendig einen ästhetischen Charakter. Sie besitzt die Struktur einer Verdoppelung, die uns aus unserem Kontext herauslöst, um uns als jemand anderes in einen anderen Kontext einzuführen. Sie impliziert eine Existenz im Modus des Als-Ob oder des Analogen, die zugleich ist und nicht ist. Es muss also eine Einheit anstelle der Gegensätze gedacht werden und die Einbildungskraft ist der Begriff für diese Einheit. Insofern es hier um ein Denken handelt, das unmittelbar in Affekten geschieht, das heißt, um das Praktische in Einsetzen von Kognitivem und Affektivem in unseren Vorstellungen als Handlungen. In diesem Sinne wäre das Reenactment als eine künstlerisch-experimentelle Versuchsanordnung zu verstehen, in der eine nicht indexikalisch gebundene Verlebendigung statt hat, die einer antihistoristischen Vergegenwärtigung stattgibt, insofern Geschichte hier immer als unabgeschlossener Prozess vorgeführt wird. Diese Reformulierung oder Schärfung des Reenactment-Begriffs lässt sich nun auf drei Ebenen entfalten, die ich Ihnen abschließend und, wie gesagt, noch sehr skizzenhaft vorstellen möchte. Die erste Ebene betrifft die Frage der Ästhetik, die zweite die der Belebung, die das Inkraftsetzen impliziert, und die dritte verhandelt zuletzt die politischen Implikationen einer solchen Reformulierung. Und hier könnte ich vielleicht hinzufügen, dass es sich hier natürlich auch um eine Forschung handelt, die Teil meines Habilitationsprojektes ist und in dem Sinne noch nicht abgeschlossen. Leider. Also, zuerstens. Die Einbildungskraft, die Collingwood für den Historiker geltend gemacht hat, wird in der Praxis des Reenactments auf den Zuschauer übertragen, der nicht nur keine numerische Identität zwischen dem historischen Ereignis und seiner Wiederaufführung herstellen kann. Im Gegenteil ist die lückenfüllende Einbildungskraft hier darauf gerichtet, die Unterschiede in der Wiederholung herauszuarbeiten und den Zuschauer, wie bereits gesagt, von sich selbst zu trennen, könnte man sagen, zu desidentifizieren, die Erfahrung der Vergangenheit, also in eine Spannung mit der Erfahrung der Gegenwart zu bringen. Die Einbildungskraft wird hier dementsprechend auf eine andere praktische Weise gefordert als bei Collingwood. Zugleich impliziert sie auch hier, und das ist mein zweiter Punkt, eine Verlebendigungsfigur. Während Collingwood jedoch in einem Verständnis von Ereignis- und Fortschrittsgeschichte verankert, Verlebendigung als eine identitäre und teleologische Strategie liest, die nicht im Widerstreit mit der numerischen Identität der Gedanken steht, muss diese Lebendigkeitsfigur hier als eine, oder möchte ich sie hier als eine Belebung verstanden sehen. Das heißt, weder als ein teleologisches Prinzip noch eine illusionistische Verlebendigungsidee, sondern als eine ateleologische, irrtümliche Dynamik, die sich innerhalb eines Milieus entfalten kann. Und warum das irrtümlich ist, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Dieses Milieu, so meine These, wird von der Praxis des Reenactments nachgestellt, also dokumentarisch rückgebunden entworfen, sodass sich hier darin das historische Ereignis wiederholen kann, und zwar als ein immer anderes oder neues. Derart werden nicht Handlungen nachgestellt, wie es bei Collingwood der Fall ist, der sie als veräußerte Gedanken versteht, sondern ein Gerüst, Derart werden nicht Handlungen nachgestellt, wie es bei Collingwood der Fall ist, der sie als veräußerte Gedanken versteht, oder wie es die Historienmalerei will, die sie als das darstellungswürdigste Sujet versteht, sondern ein Gerüst, eine Art Experimentalanordnung, in der sich ein Ereignis neu ereignet. Das Reenactment wäre also keine Wiederholung eines immer gleichen Denkakts, eines ewigen Objekts, sondern vielmehr dessen gebrochene Vergegenwärtigung, die keine dokumentarische Wahrheit aufzuzeigen oder zu korrigieren sucht. Zugleich leistet das Reenactment des Milieus eine Rückbindung an eine historische Wirklichkeit, die sich zumeist über den topografischen Ort artikuliert, an dem etwas geschah und an dem etwas wiederholt, also nachgestellt und reenacted wird. So paradigmatisch, Sie haben es wahrscheinlich erraten, in Claude Lanzmanns Shoah und der Rückkehr von Simon Srebnik auf die Lichtung in der Nähe von Chelmo, auf der er als 13-Jähriger bei Leichenverbrennung helfen musste. Lanzmann markiert in dem Kontrast zwischen dem historisch kontingenten Jetzt und der Vergangenheit, der zugleich über die topografische Identität des Orts und die personale Identität Srebniks unterbrochen oder dokumentarisiert wird, die Struktur einer Wirklichkeit, die wiederholbar bleibt und vor der auch die Gegenwart, vor der auch die Gegenwart bzw. die Zukunft nicht gefeit ist, die also nicht abgeschlossen sein kann. Und in diesem Sinne kommt drittens die Reformulierung des Reenactments zuletzt einer Politisierung der Einbildungskraft gleich. Insofern der Bezug auf die Vergangenheit hier potenzialisiert und damit politisiert wird, und zwar genau vor dem Hintergrund des Scheins, den die lebendige oder exzessive Ähnlichkeit des Reenactments darstellt. Wenn das Reenactment hier zu einer Experimentalanordnung wird, so versteht diese sich nicht als Suche nach der historischen Wahrheit, sondern erfasst vielmehr historische Wirklichkeit als epistemisches und nicht als ideales Objekt. Dies geschieht zum Beispiel in dem Film Ich, Pierre Rivière, der ich meine Mutter, meine Schwester und meinen Bruder getötet habe, von René Alliot, einem filmischen Reenactment des Falls Rivière, so wie Foucault ihn untersucht hat, der ebenfalls das Milieu Rivières topografisch dokumentarisiert, insofern der Drehort, ein Dorf in der Normandie, demjenigen Rivières sehr ähnlich, wenn auch nicht dasselbe ist, und die Rollen der Bauern zu Zeiten Rivières, also 140 Jahre früher von den jetzt, also 1976 dort lebenden Bauern gespielt wird. Und das sind sozusagen einige Filmstills aus dem besagten Film, und das sind wiederum Filmstills aus dem Film von Nicolas Philibert, Retour en Normandie von 2006, der sozusagen die Filmarbeiten, also der am Set war, 1976 bei Alliot am Set war und dann einen Film über die Dreharbeiten gedreht hat und vor allem über die Auswirkungen, die der Film noch viel stärker natürlich als das ursprüngliche Ereignis auf die dortige Bevölkerung hatte. Foucault hat es in einem Gespräch, Zitat, als politisch wichtig erachtet, den Bauern die Möglichkeit zu geben, diese bäuerlichen Texte zu spielen. Zitat Ende. Denn sie besetzen oder usurpieren in Alliots Film den Platz der professionellen Schauspieler und rechtmäßigen Künstler, genauso wie Rivière selbst den Platz des autorisierten Schreibers, sei er Arzt, Journalist oder Justizbeamter, usurpiert. Reenacted wird also letztlich die usurpierende politische Geste Rivières. Dabei steht klarerweise nicht die Frage im Mittelpunkt, wie es wirklich war, sondern wie Ereignisse sich in der Gegenwart neu ereignen. Folglich wäre auch die Frage, und damit komme ich zu meiner Schlussbemerkung, die sich hinsichtlich des Reenactments stellt, nur vordergründig eine Frage nach der Veränderung von Bildwelten. Hintergründig ist es vielmehr die Frage nach dem Verständnis von Wirklichkeit, dass sich im Reenactment bzw. in der vom Reenactment produzierten Spannung zwischen Teilhabe und repräsentativer Distanz, Identifikation und Kritik als ein widerständiges Verständnis eröffnet. Das Reenactment ist also eine spezifische Imitation of Life, eine Imitation und keine Illusion des Lebens, die nicht identitär, sondern eben lebendig funktioniert. Das heißt, durchzogen von Irrtümern und Abweichungen, fern von jeder Teleologie und nicht, somit auch nicht festschreibbar. Folglich ist es möglich, Reenactment im Sinne einer postrepräsentativen, potenzialisierenden oder eben ästhetischen Strategie zu denken, die, um nun endlich Rancière zu zitieren, die Aufteilung des Sinnlichen, also die Anordnung von Wirklichkeiten und ihrer Normen, verunsichert, anstatt sie festzuschreiben. Das heißt zuletzt, dass Geschichte sich nicht wiederholen wird, nicht identisch wiederholen kann, beziehungsweise, dass die Wiederholung der Geschichte im oben dargelegten Sinne nur ästhetisch möglich ist und dass sich in dieser ästhetischen Wiederholung zugleich eine politische Möglichkeit auftut. Vielen Dank.